Ich möchte aus dem Worte Gottes einiges sagen. Ich weiß selber nicht, was gesagt werden soll. Aber es sind immer die besten Gottesdienste gewesen, wenn wir einfach nur kommen und kein fertiges Programm haben, sondern Gott vertrauen. Und uns bleibt eigentlich gar nichts weiter übrig, als dem Herrn fest und ganz zu vertrauen. Als die Sänger eben sangen, gingen meine Gedanken zu dem Gleichnis unseres Herrn, der von zwei Leuten sprach, die Häuser gebaut haben. Der eine auf sandigem Boden und der andere auf einem Felsen. Und die Stürme kamen, der Platzregen fiel und die Winde wehten. Und ihr wisst, wenn solche Stürme in Verbindung mit Regen wehen, dann reißen sie alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Dem einen geht der Hut hoch, dem anderen fliegt sonst was weg. Die Stürme können sehr böse sein und reißen alles mit. Aber die Heilige Schrift sagt, unser Herr hat's ausgesprochen. Die Winde wehten, die Stürme brausten, der Regen fiel. Aber das Haus, das auf dem Felsen gegründet war, das blieb stehen. Dem Sturm zum Trotz, da brachen sich die Wellen des Sturmes. Das Haus war auf dem Felsen gegründet. Aber das andere war auf sandigem Boden. Und ob der Sand, ob der Wind oder der Regen, mit Sand ist nicht viel getan. Der Wind schmeißt das Haus um oder das Wasser spült es weg. In jedem Fall gibt es diese zwei Möglichkeiten zu bauen. Und wenn Gott uns gnädig ist und sich uns wirklich geoffenbart hat, dass wir Christus durch göttliche Offenbarung nicht nur als jemand, der einmal in der Geschichte war oder auftrat und der kurz auf Erden zu hören war, sondern als den erkennen, der war, ihr irgendetwas war und sein wird, wenn nichts mehr sein wird, als den Herrn der Herrlichkeit, als den König aller Könige und sein Wort als verbindlich für uns betrachten, dann wird es uns gelingen, wenn die Stürme brausen und die Wellen toben, und wenn es scheint, als gehe alles unter und man nicht mehr weiß, was noch stehen bleibt und nicht vom Sturm mitgerissen wird. Aber welch ein glückseliges Gefühl oder Empfinden, wenn man sicher sein kann und geborgen sein kann, drinnen ist, wenn die Stürme draußen toben. Man kann sogar dann die Gardinen ziehen und rausschauen und freut sich, dass man drinnen ist. Welch Glückseligkeit, in Christus geborgen zu sein. Zu wissen, er ist der Felsen des Heils. Wir haben keinen anderen Grund, der gelegt werden könnte, als den, der schon längst gelegt wurde. Das ist Jesus Christus, unser Herr. Wir können nicht anders, als ihn in den Mittelpunkt oder als Mittelpunkt zu stellen und auf ihm aufzubauen. Ein Wort, das mir am Herzen liegt, finden wir im Johannesevangelium im 12. Kapitel uns allen sehr bekannt. Evangelium Johannes, Kapitel 12, von Vers 20. Es befanden sich aber einige Griechen unter denen, die nach Jerusalem hinaufzuziehen pflegten, um dort ihre Anbetung am Fest zu verrichten. Diese wandten sich nun an Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, mit der Bitte: Herr, Wir möchten Jesus gern sehen. Vielleicht erst bis hierher. Der zweite Vers, den wir gelesen haben, wäre ohne den ersten ohne Bedeutung. Diese Menschen kamen, um anzubeten. Es lag auf ihrem Herzen, Gott zu begegnen, ihm zu danken in der Stadt und an der Stätte, von der das Wort ausgegangen war. Sie wollten dem König aller Könige ihren Dank aussprechen. Es heißt hier wörtlich, um dort ihre Anbetung am Fest zu verrichten. Wenn wir zusammenkommen, um anzubeten, dann steigt als erste Frage die auf. Wir möchten Jesum gerne sehen. Diese Menschen, die gekommen waren, um anzubeten, waren keine Touristen, um die Umgebung zu sehen, um dies oder jenes zu erleben. Sie kamen, um anzubeten. Und diese innere Einstellung der Anbetung hat in ihnen ein tiefes Verlangen bewirkt. Und die Frage entstand, vielleicht nachdem sie angebetet hatten, wir möchten Jesum gerne sehen. Ich glaube, das ist für uns eine ganz große Lektion. Nicht nur zu kommen, um anzubeten, sondern im Geist und in der Wahrheit anzubeten, mit dem Resultat und dem Verlangen. Wir möchten, wenn wir schon anbeten, den sehen, den wir anbeten, den, um den es geht. Und wir glauben, dass wir eine Grundlage haben und wissen dürfen, dass er gegenwärtig ist. Als Johannes auf der Insel Patmos war, es steht gleich im ersten Kapitel des letzten Buches, im 12. Vers. Er hatte die Stimme gehört und sah sich um, damit er den sähe, dessen Stimme er gehört hat. Und als er sich umsah, sah er einen, der mitten unter den 7 goldenen Leuchtern wandelt. Wir möchten Jesum gerne sehen. Menschen, die kommen, um Gott anzubeten, haben das Recht, Jesus zu sehen, denn in Christo hat Gott sich geoffenbart. Die Heilige Schrift sagt, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Eine wahre Anbetung muss zur Folge haben, dass Gott in den Menschen ein Verlangen legt, dass sie Jesus Christus gerne sehen. Damals war es sichtbar möglich. Wie steht's heute und wie kann es sein? Ist das nur eine Geschichte, die wir lesen? Oder hat der Herr verheißen, ich werde bei euch, ja werde in euch sein, bis an das Ende der Erde. Er sagte, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und worum ihr bitten mögt, das soll euch zuteil werden. Wir haben die Verheißung, wenn wir zusammenkommen, um anzubeten, dass er gegenwärtig ist. Und ich glaube von Herzen daran, dass es im Willen Gottes ist, uns eine Begegnung mit ihm zu schenken. Aber es muss die richtige Einstellung im Herzen sein, und zwar die Einstellung zur Anbetung. Und wer anbeten möchte, muss im Geist und in der Wahrheit anbeten, um die Gemeinschaft mit Gott durch den Geist überhaupt zu bekommen. Man kann nicht in den Gedanken zerstreut sein und von einem Ende des Himmels bis zum anderen streifen, um dann die Verbindung nach oben zu bekommen. Man muss den Rest der Welt vergessen und wie Noah nur noch ein Fenster geöffnet haben und das ist nach oben. Und dann bekommen wir die Verbindung zu unserem Gott. Wer im Geist und in der Wahrheit anbetet, muss aus sich selber herausgenommen worden sein und von der Wahrheit durchdrungen und im Heiligen Geiste beten können. Anders, denn Gott ist Geist. Und die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. So steht's geschrieben im Johannes Evangelium im 4. Kapitel, 24. Vers. Gott sucht solche Anbeter. Die Frage ist, findet er sie? Damals zogen sie nach Jerusalem, die heilige Stadt, die Stätte der göttlichen Offenbarung, da wo der Herr als Melchisedek wandelte, wo die Könige Israels waren, dort wo Gott Verheißungen gegeben hatte für Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Das Wort des Herrn sollte von Jerusalem ausgehen und die Belehrung vom Berge Zion. Aber gerade an der Stätte, an der so viel Belehrung ausgegangen war, gab es genügend Menschen, die nicht gesehen haben, dass sich vor ihren Augen Gottes Wort erfüllte. Nicht alle waren zur Anbetung gekommen, aber diejenigen, die zur Anbetung gekommen waren, hatten etwas auf dem Herzen. Sie wollten Jesus sehen. Was die anderen als Touristen sehen wollten, wissen wir nicht. Aber diejenigen, die gekommen waren, um anzubeten, hatten nur ein einziges Verlangen. Wir möchten Jesus gerne sehen. Mit anderen Worten, wir haben ein solch tiefes Verlangen mitgebracht, den Mann zu sehen, von dem alle Propheten gesprochen haben. Den zu sehen, der sich im Fleisch geoffenbart hat, um unsere Schuld und Sünde hinwegzutragen. Nicht nur zu sehen als Denkmal, sondern als den zu sehen, der er wirklich ist. Johannes sah ihn. Er hörte seine Stimme, sah sich um und stellte fest, er wandelt mitten unter den 7 goldenen Leuchtern. Wir wissen, im letzten Gemeindezeitalter, und das ist das, in dem wir leben, da heißt es wörtlich, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem werde ich einkehren und das Mahl mit ihm halten. Im Tempel wurde gesungen, gepredigt und alles Mögliche gemacht, aber der Herr war draußen. Und als er kam, damals in den Tempel kam, hat er alles umgestoßen und hat die Leute zum Tempel hinausgejagt und gesagt, ihr habt mein Haus zu einer Räuberhöhle gemacht. Die Stätte der Anbetung war etwas ganz anderes geworden. Das Verlangen, Jesum zu sehen, war nicht mehr da, wie es sein sollte. Wir haben uns heute diese Frage zu stellen. Ich mir, du dir, wer sind wir? Sind wir Menschen, die wir kommen, um anzubeten? Wenn wir anbeten wollen, müssen wir im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und wenn wir anbeten, wird in uns ein Verlangen aufkommen. Wir möchten Jesus gerne sehen als den, der er war, der er ist und der er sein wird in alle Ewigkeiten. Hebräer 13, Vers 8. Jesus Christus, derselbe, gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. So möchten wir Jesus sehen, nicht als fromme Theorie, als ein Bild, das man an die Wand malt, das Leute ansehen können, leblos, nur etwas für die Augen. Wir möchten den lebendigen Christus, so wie er auferstanden ist und gen Himmel gefahren, als der, dem alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben wurde. Wir können es alle fassen, dass er die Gewalt im Himmel hat. Lass es uns fassen, dass sein Wort auch darin wahr ist. Er spricht, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Er hat die Macht, unser ganzes Leben umzugestalten. Er hat die Macht, Verhältnisse zu ändern. Er hat über alles Macht, nicht nur im Himmel, sondern auch auf Erden. Als Daniel in seinen Tagen lebte und die Visionen sah, sprach er aus, Gott hat die Macht, Könige einzusetzen, abzusetzen über alle Reiche der Erde. Ihm ist es ein kleines, seine Macht auf Erden zu offenbaren. Aber wo wird er sie offenbaren? Da, wo Menschen zur Anbetung zusammenkommen, wo es ihnen ein Herzensanliegen ist, nicht nur zu hören, wie gesungen oder gebeten oder gepredigt wird. Das alles sind doch nur Umrahmungen. Der Hauptzweck eines Gottesdienstes ist, Gott zu begegnen, ihn anzubeten, im Geist und in der Wahrheit, mit dem Resultat und der Ergebnis, mit dem Ergebnis, dass wir Jesus Christus gerne sehen. Und was geschah? Das Verlangen dieser Menschen wurde gestillt. Unser Verlangen wird gestillt. Der Herr ist derselbe. Wir können zu ihm kommen und ihn bei seinem Worte nehmen. Da ging Philippus hin und sagt es dem Andreas. Andreas und Philippus kamen alsdann und teilten es Jesus mit. Dieser antwortete ihnen mit den Worten, die Stunde der Verherrlichung ist für den Menschensohn gekommen. Wir werden nachher weitersehen. Die Frage war, Vater, verherrliche deinen Namen. Und er sagt, ich habe ihn verherrlicht und werde ihn abermals verherrlichen. Aber diese Verherrlichung ging durch eine solche Tiefe, durch so viel Schmach, durch so viel Verachtung und Verkennung. Was hat man alles mit ihm gemacht? Er sagte, die Stunde meiner Verherrlichung ist gekommen. Aber vor der Stunde der Verherrlichung kam die Stunde der Trübsal, die Stunde der Prüfung, Gethsemane, mit allem, was dazugehört. Man verband ihm das Angesicht und schlug ihn und sprach, du bist ja der Prophet, weissage uns, wer dich geschlagen hat. Man spie ihn an. Und er sagte vorher, die Stunde der Verherrlichung für den Menschensohn ist gekommen. Aber eine Verherrlichung kommt immer erst nach Bestehen der Prüfung, die der Verherrlichung vorausgeht. Wer da laufe, der laufe recht, sonst wird er nicht gekrönt. Erst wenn der Lauf die Vollendung erreicht, dann werden wir gekrönt werden. Es geht noch weiter. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde hineinfällt und erstirbt, so bleibt es für sich allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es reiche Frucht. Auch das ist ein sehr lehrreiches Wort. Er, unser Herr, ist als das Weizenkorn in den Boden gelegt worden. Jetzt ist eine ganze Ernte einzubringen von derselben Qualität des göttlichen Weizens. Genau wie Christus, der Sohn Gottes, durch den Heiligen Geist gezeugt wurde, so werden wir durch den Heiligen Geist wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. So wie Gottes Wort sich an ihm erfüllte, so erfüllt sich Gottes Wort an uns. Von ihm steht geschrieben, dass er der Erstgeborene unter vielen Brüdern ist. Er muss in allen Beziehungen den Vorrang haben. Und dann geht's weiter. Wer sein Leben liebt, verliert es. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zu ewigem Leben bewahren. Wer liebt sein Leben nicht? Wer ist nicht auf sich bedacht? Wer kann sich preisgeben, entäußern, verleugnen in jeder Weise, als würde man nicht mehr existieren? Und es scheint so zu sein, dass zwei Dinge nicht zur gleichen Zeit da sein können. Entweder haben wir unseren Weg oder Gott hat seinen Weg. Beides zur gleichen Zeit wird nicht möglich sein. Schon im Alten Testament, im Propheten Jesaja steht geschrieben, meine Wege sind nicht eure Wege und meine Gedanken nicht eure Gedanken. So hoch der Himmel über der Erde ist, sind meine Gedanken höher als eure Gedanken. Aber seine Gedanken sind Gedanken des Friedens. Er spricht, ich weiß, welche Gedanken ich gegen euch hege, nämlich Gedanken des Friedens und der Liebe. Wir als Menschen können Worte so formulieren, Gedanken sind ganz anders. Aber Gott hat ausgesprochen, was er dachte. Es waren nicht zwei Dinge, es war ein und dieselbe Sache. Und wir müssen uns ihm stellen und sagen, Herr, nimm mein Leben, lass es dein treuer Gott auf ewig sein. Warum gehen wir durch all diese Prüfungen hindurch? Warum muss ein solches Gethsemane über uns kommen? Wir wissen ganz genau, Golgatha hat zu folgen. Und die meisten von denen lassen wir uns ruhig alle ansprechen. Wir sind alle so lange tot. Die Bibel sagt ja, wir sind tot und leben nun in Christo. Wir sagen, unser alter Mensch ist begraben, solange man ihn nicht anrührt. Solange man nicht irgendwie ihn anpackt. Man, es sieht alles so tot aus, bis man plötzlich ein bisschen berührt wird. Und dann merkt man plötzlich, der Mann ist ja gar nicht tot. Da bewegt sich noch etwas. Und dann ist der Schein. Irgendjemand erzählte mir vor kurzem in einer Stadt, als ich unterwegs war, es gehört ja gar nicht ganz hin, aber weil wir gerade davon sprechen, er hörte, wie jemand am Sarg geklopft hat. Und der Sarg wurde wieder aufgemacht. Ach, wo war's? Sicher, jetzt weiß ich den Zusammenhang. Und noch einen anderen. So schnell kann man sagen, ich bin tot der Welt und lebe Gott, mein Herr, allein für dich. Und das können die schönsten Worte sein, die man elegant formulieren kann. Und wenn es zur Praxis übergeht, dann ist es nicht so. Aber Gott will es so machen. Wenn unser Herr gesagt hat, nicht mein, sondern dein Wille geschehe, irgendjemand hat zu mir gesagt, Bruder Frank, der Herr hatte doch gar keinen eigenen Willen. Sein Wille war doch der Wille Gottes. Vergesst es nicht, er war Mensch auf dieser Erde. Er sagt, ich lege mein Leben freiwillig hin, niemand nimmt es von mir. Aber seine göttliche Liebe hat ihn dazu getrieben, sein Leben für uns hinzugeben. Und es heißt hier, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer es aber preisgibt, der wird es zum ewigen Leben bewahren. Durch die Gnade Gottes muss das möglich sein. Das heißt hier weiter, will jemand mir dienen, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Das ist die Sache. Wir sagen, wir sind Nachfolger Jesu. Wir dienen ihm. Will jemand mir dienen, der folge mir nach. Auf seinem Wege über Gethsemane nach Golgatha, über das Sterben des Ichs, des Preisgebens des eigenen Lebens hin, die Arme ausgebreitet, zur Verfügung stehen denen, die mit ihm tun wollen, was sie tun, aber es wird nichts anderes geschehen als die Erfüllung der Schrift. Mit Christus, dem Sohne Gottes, ist nichts anderes geschehen als das, was die Propheten durch die Inspiration des Heiligen Geistes vorausgesagt haben. Uns wird nichts anderes geschehen, auch wenn es durch die tiefsten Tiefen hindurchgeht, als nur das, was uns heilsam ist, nur das, was den Segen, der auf Golgatha gelegt wurde und was dort für uns bereitgestellt worden ist, dass er in vollem Maße auf uns kommen könnte. Dass es nicht nur das Wort vom Kreuz ist, sondern dass das Wort vom Kreuz zu einer Gotteskraft wird, die sich offenbaren kann. Nicht nur Wort vom Kreuz, sondern das Wort vom Kreuz hat eine Gotteskraft in sich, um das, was durch das Kreuz und den Gekreuzigten für uns bereitgestellt wurde, in die Tat umzusetzen. Die Worte Gottes und besonders das Wort vom Kreuz ist nicht ein leeres Wort. Die ganze Kraft Gottes steht hinter dem Evangelium Jesu Christi. Und wo immer dieses Wort verkündigt wird, soll Jesus gegenwärtig sein und die Kraft Gottes offenbar werden in derselben Weise, wie sie offenbar wurde, als der Herr auf diese Erde wandelte und als die Gemeinde im Urchristentum mit der Kraft des Heiligen Geistes ausgerüstet worden ist. Hier steht weiter: Jetzt ist meine Seele erschüttert. Und was soll ich sagen? Vater, errette mich aus dieser Stunde? Nein, gerade deshalb bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Hier haben wir den Punkt. Oh, wir möchten manchmal die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und uns einen Ort in der Wüste suchen, aber das Problem nehmen wir mit in die Wüste. Wir werden es nur an einer Stelle los, und das ist am Kreuz auf Golgatha zu den Füßen Jesu. Und wenn wir meinen, wir können irgendwo hingehen und die Dinge würden anders, wir haben uns getäuscht. Wir können in jen Land gehen, auf das Land, in die Inseln, in die Meere. Das, was Gott tun muss, kann nur getan werden, wenn wir uns ihm stellen und in seine Gegenwart kommen. Nicht fliehen, sondern: Vater, gerade deswegen bin ich in diese Stunde gekommen. Verherrliche deinen Namen. Vielleicht hätte er es nach unserem Ermessen angehört: Ach Herr, erledige alle Feindseligkeiten um mich herum und schaffe mir eine angenehme Sache hier. Das war gar nicht in seinem Munde, in seinem Herzen. Er wollte durchgehen. Und er sagt hier: Jetzt ist meine Seele erschüttert. Und was soll ich sagen? Das ist die Frage. Was soll ich sagen? Das richtige Gebet wendet sich sogar zu Gott, um zu wissen, was man in der Stunde sagen soll. Und da kommen wir zu dem Wort: Wir wissen nicht, was wir beten sollen, denn wir beten nach unserem Ermessen. Herr, mein Gott, was soll ich in dieser Lage sagen, wenn ich jetzt im Gebet zu dir komme? Mit anderen Worten, was soll ich beten? Was ist jetzt in deinem Willen? Wir sicher, wir wären wie die Donnersöhne und würden sagen: Wenn du willst, dann spreche und so weiter, das Feuer vom Himmel falle und hier und da aufräume und dass uns hier ein schöner Weg gebahnt wird. Haben die anderen nicht ein Recht, dass ihnen ein schöner Weg gebahnt wird? Sind wir die Einzigen, denen es wohlgehen soll? Sind noch andere da, die auch ein Recht darauf haben, dass Gott ihre Gebete erhört und dass er sie segnet? Vater, was soll ich sagen? Ist das nicht eine große Lektion? in der größten Stunde der tiefsten Prüfung. Vater, was soll ich sagen? Was sagen wir dazu? Er, der Sohn Gottes. Er sagt, was soll ich sagen? Und dann geht's weiter. Vater, errette mich aus dieser Stunde? Nein, gerade deshalb bin ich in diese Stunde gekommen. Wäre er aus dieser Lage herausgerissen worden, wären wir heute noch drin. Aber weil er hineingegangen ist, sind wir herausgerissen worden. Aber wie wichtig, Herr, oder was soll ich sagen? Was soll ich beten? Was soll ich vor dein Angesicht bringen? Nimm mich aus dieser Sache raus. Das wäre das Einfachste. Da könnte man sich selber noch hinaus befördern. Braucht man Gott gar nicht mehr zu bitten. Das brächten wir alle selber noch fertig. Einfach alles stehen und liegen zu lassen, wenn es scheint, als gehe alles unter. Aber wir bleiben im Boot und sagen, Herr, was sollen wir jetzt tun? Was willst du, dass wir tun? Gerade in solchen Prüfungsstunden muss jeder aufpassen, dass er nicht auf eigene Gedanken verfällt und dass er nicht eigene Dinge unternimmt, sondern abwartet, bis es hindurchgegangen ist und wir auf der anderen Seite herauskommen und den Sieg Gottes verkündigen können. Wir haben es gelesen, der Herr kann uns sogar in den Schmelztiegel hineinwerfen. Und ihr wisst ja, ich habe es oft in meinem Leben gesehen, drüben, wie geschmolzen wird. Und wenn geschmolzen wird, dann wird alles flüssig, dann fließt alles ineinander. Es gibt nur noch eine ganz große Masse von allem, was vorher einzeln herumgelegen hat, wird eine gewaltige Masse. Und diese gewaltige Masse, die im Schmelztiegel ist, wisst ihr, was man damit machen kann? Man kann sie in jede Form hineingießen. Es gibt keine Form, in die man sie nicht hineingießen könnte. Es ist ja alles flüssig, wie Wasser, so flüssig. Stahl, alles Mögliche, Gold, Silber, alles wird so flüssig, als wäre es Wasser vor unseren Augen. Und dann wird es herrlich gegossen. Und so wie die Form ist, so ist dann die ganze Sache. Wann sollen wir geformt werden? Wie sollen wir geformt werden? Wenn wir alle noch die Ecken überall haben, nichts ist geschmolzen. Was soll mit uns werden? Gott will etwas. Jesus ging durch Gethsemane hindurch. Soll ich bitten, errette mich aus dieser Stunde? Nein, gerade deshalb bin ich in diese Stunde gekommen. Und wieder, Vater, verherrliche deinen Namen. Nicht, Herr, mein Gott, ich wünsche mir dies und wünsche mir jenes und dieser hat mir das getan und jener das und der hat mich geschlagen und der hat das und das. Gar nichts von allem. Vater, verherrliche deinen Namen. Dieser Kreuzesweg, der Weg über Golgatha, Weg über Gethsemane nach Golgatha. Vater, verherrliche deinen Namen. Nicht hilf mir zu deinem, meinem Recht und lass alle Dinge wohl sein um mich und mit mir und so weiter. Wie viel Eigennützigkeit ist noch in unseren Gebeten? Wir kommen uns alle so geistlich vor, aber so geistlich sind wir noch gar nicht. Wir haben noch viel eigene Gedanken. Legen Sie Gott hin und sagen ihm im Gebet, was er tun soll. Wir schicken ihn rund und sagen, Herr, jetzt segne in Australien, jetzt in Amerika, jetzt, und wir schicken Gott rund um die ganze Erde. Wir sagen ihm ganz genau, was er tun soll und begreife nicht, dass wir unseren Willen in seinen Willen legen müssen und sagen, Vater, verherrliche deinen Namen, tue das, was du dir vorgenommen hast und richte dein Werk auf Erden aus. Und wisst ihr, als das geschah, verherrliche deinen Namen, da erscholl eine Stimme aus dem Himmel. Lob und Dank. Die Antwort war da. Vater, verherrliche deinen Namen. Gerade ausgesprochen. Die Antwort ist da. Welch eine wunderbare Sache. Wir wollen Jesum gerne sehen. Auch heute Abend. Aber nur dann, wenn wir zur Anbetung gekommen sind. Nicht mit dem Gedanken mal sehen, ob der Bruder heute gut oder schlecht predigen wird. Mal sehen, welch ein Thema er hat. Das sind nicht die Gedanken. Der einzige Gedanke, der uns beseelen sollte, wäre, o Gott, rede du durch dein Wort zu meinem Herzen. Lass mich anbeten, lass mich Gnade finden vor deinem Angesicht. Stufe mich unter die Anbeter ein, die du gesucht hast, denn so spricht der Herr. Der Vater sucht solche Anbeter, die weder in Jerusalem noch auf dem heiligen Berge, sondern die Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Und solche Menschen haben dann ein Verlangen, Jesum zu sehen. Man kann den einen fragen und den anderen. Und plötzlich ist man bei Jesus, gemeinsam bei Jesus. Diejenigen, die schon bei ihm waren, ihn schon kennen, und andere, die ihn noch nicht kennen, ihn noch nicht erlebt haben, sie fragen denjenigen, der ihn kennt, der ihn erlebt hat. Und gemeinsam sagen wir, kommt, lasst uns zu ihm gehen. Das hat man damals getan. Philippus sagt es dem Andreas und so weiter oder umgekehrt. Und schon gingen sie mit den Suchenden zu Jesus. Diejenigen, die ihn kannten, brachten die anderen zu ihm und gemeinsam haben sie Gott erlebt. Dahin muss es kommen. Wenn Menschen Jesus sehen wollen, dann müssen auch solche da sein, die ihn schon gesehen haben, die ihn schon erlebt haben, die andere zu Jesus führen können, die sich in ihre Lage hineinversetzen können. Nicht eine Diskussion geführt, sondern tatsächlich ihn zu Jesus gebracht und gesagt, so, hier ist eure Antwort. Jesus war die Antwort damals, er ist heute die Antwort. Damals gab es Menschen, die mit Jesus wandelten, die ihn kannten, die ihn erlebt hatten. Und es gibt heute Menschen, die Jesus kennen, die ihn erlebt haben, die mit ihm wandeln. Und andere, die noch herzugeführt werden sollen, werden sich zunächst einmal an uns wenden. Sie sehen Jesus noch nicht. Sie haben nur von ihm gehört. In ihnen steigt ein Verlangen auf. Wir möchten Jesum gerne sehen. Und schon hört es Philippus und dann Andreas. Und gemeinsam geht man dann zu Jesus. Wer will solch ein Philippus, solch ein Andreas, wer will solch ein Mensch sein, den Gott gebrauchen kann, um andere zu Jesus zu führen? Das ist der Sinn und Zweck, weshalb wir auf Erden sind. Nicht um selber allein gerettet zu sein, sondern andere zu Jesus zu führen. Und ich bin sicher, der Herr wird uns allen die Gelegenheit dazu geben. Ich wollte eigentlich noch weiter ausführen, aber die Zeit geht zu Ende. Wir möchten die Gottesdienste nicht allzu lange, wir möchten sie gut haben, wir möchten anbeten im Geist und in der Wahrheit, wir möchten Jesum gerne sehen. Heute in dieser Abendstunde kann es geschehen, dass ein jeder, der ein Verlangen in seinem Herzen hat, Jesus Christus als Realität zu erleben, die Vergebung seiner Sünden zu empfangen, die Heilsgewissheit in seinem Herzen zu erleben, er kann heute zu Jesus kommen. Jesus Christus ist gegenwärtig gemäß seiner Verheißung. Und ich habe nicht gehört bis heute, dass er seine Verheißung aufgelöst hat. Ich habe nicht gehört, dass er eine Abänderung geschaffen hat. Nein, es bleibt dabei, wo Gottes Volk im Namen des Herrn versammelt ist, da ist er gegenwärtig. Und wenn er gegenwärtig ist, dürfen wir andere zu Jesus führen. Und das soll uns in unserem Inneren ausfüllen, nicht nur selbst gerettet zu sein, sondern auch anderen die Rettung in Christus zu zeigen. Das erinnert mich, ich habe es ja schon erzählt, an mein Erlebnis am Sonntag, am letzten Sonntag in London. Man kann tatsächlich ein Wegweiser sein, ohne sich das vorzunehmen. Ich habe einfach nur im Flugzeuggebäude eben Platz genommen, gewartet, dass mein Flug aufgerufen wird. Hatte meine Tasche hingestellt, meinen Mantel, meinen Hut draufgetan und meine Bibel eben geöffnet und auf den Tisch gelegt, an dem ich mich allein setzte. Schon kommt ein Mann, spricht mich von links an und sagt, darf ich Ihnen eine Tasse Kaffee anbieten? Ich gucke ihn an, ich sage, mit welchem Recht, wer sind Sie überhaupt? Er sagt, fragt nicht lange, gib mir nur eine Antwort, ja oder nein. Ich sage, natürlich. Und was soll ich euch sagen? Wir haben den Kaffee gemeinsam getrunken, er aus seiner, ich aus meiner Tasse, natürlich. Aber eine wunderbare Sache. Ein Zeugnis, eine Freiheit im Geiste. Und dann am Schluss sagt er, weil ich ihn unbedingt in die Enge trieb und sage, ich möchte nun wissen, wer Sie sind. Und es hört sich eigenartig an, aber einer der höchsten NATO-Leute aus Amerika auf seinem Wege nach Brüssel war. Und er sagte, so etwas habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Ist das wahr? Ich sage, das ist noch mehr als wahr. Das ist von Gott bestätigt. Darauf kannst du dich verlassen. Und er sagt, ich kann nicht glauben. Ich sage, ich glaube für dich mit. Und alles mit einem guten Herzen, den Mann zu gewinnen. Und er sagte, sollte ich einmal nach Europa versetzt werden, sei sicher, dass ich dich besuche. Man weiß nicht, was Gott mit solchen Leuten tun kann. Aber ich habe ihm einige Male gesagt, er soll's mit auf den Weg nehmen, dass ich an keine Zufälle glaube. Ich glaube nur, dass Gott es so gefügt hat. Und er sagt, meinst du, dass es so sein? Ich sage, ich meine nicht, ich glaube, dass ich weiß es. Und das wird ihn nicht loslassen. Das wird ihn nicht mehr loslassen. Gott gibt Gelegenheiten, immer und immer wieder. Und wenn wir die Leute nicht ansprechen, werden sie uns ansprechen. Vielleicht kommen wir ihnen komisch vor. Vielleicht sieht sie Gott, wer weiß, was alles ist. Wir möchten Jesum gerne sehen. Wo ist er? Wo offenbart er sich? Wo vergibt er die Sünden? Wo heilt er die Kranken? Wo ist er zu finden? Ist er draußen oder ist er drinnen? Wo ist er? Wir möchten Jesum gerne sehen. Und wir als Menschen, die wir gläubig geworden sind, möchten andere zu Jesus führen. Nicht nur zu einer Gemeinde, nicht nur zu einem frommen Verein. Wir möchten sie zu Jesus führen. Möchte es uns heute Abend gelingen, als Menschen, die zur Anbetung gekommen sind, haben wir ein Recht, zu Jesus geführt zu werden, in seine Gegenwart zu treten, ihn anzuschauen. Und auch er wird uns ansprechen, wird alle Schuld und Sünde vergeben, wird alle Krankheiten heilen, wird alle Not stillen und wird sich uns neu offenbaren. Vater, in diese Stunde bin ich gekommen, verherrliche deinen Namen. Mag die Stunde noch so dunkel sein, mag die Sonne untergehen, ehe es Zeit ist und sich verfinstern, mögen die Sterne vom Himmel fallen und die Stürme brausen. Vater, verherrliche deinen Namen. Wenn wir das von Herzen sagen können, nicht nur schaffe mir Recht, damit andere sehen, dass ich im Recht war, vergesst dein Recht. Es gibt doch keinen, der Recht hat. Nur der eine hat Recht. Das ist der allmächtige Gott. Wir alle sind doch im Unrecht. Und wenn wir im Recht sind, sind wir in Gott. Und dann prahlen wir damit nicht mehr. Dann danken wir, dann beten wir an. Dann kommen wir vor das Angesicht dessen, der uns geholfen hat. Vater, verherrliche deinen Namen. Dazu bin ich in diese Stunde gekommen. Und wir sehen es. Ehe die Verherrlichung kam, wurde es so dunkel. Er blieb allein. Alle verließen ihn, einen hier, die einen schliefen ein und die anderen liefen davon. Aber am Ende wurde der Sieg Gottes offenbar. Lasst uns daran glauben. Der Weg der Gemeinde ist der Weg des Herrn. Er führt zum Siege, auch wenn es durch die tiefsten Tiefen hindurchgeht. Wir möchten Jesum gerne singen. Wir möchten anbeten. Wir dürfen anbeten. Und wir können Jesus so sehen, wie er ist. Nicht als einen toten Gegenstand, als den lebendigen Herrn und Gott, unser Erlöser, von alters her und neu geoffenbart in dieser Zeit. Jesus Christus derselbe, gestern, heute und derselben Ewigkeit. Für mich ist das Wort heute Abend so lebendig und Realität wie damals. Und sollte heute Abend jemand hier sein, der du Jesus noch nicht gefunden hast. Es gibt Menschen, die sind hier, sie haben ihn gefunden. Lass dich weisen und zum Herrn bringen. Und auch du wirst nicht nur gekommen sein, um anzubeten. Die Sache wird ihre Erfüllung finden in der Begegnung mit Jesus. Eine Anbetung, ohne Jesum zu begegnen, hat nicht das Resultat aufzuweisen. Das Resultat einer Anbetung, die göttliche Antwort auf die Anbetung, ist, dass man eine Begegnung mit Jesus Christus hat. Heute Abend kann jeder seine Begegnung mit ihm haben. Amen. Lasst uns aufstehen und anbeten. Wir wollen uns Gnade schenken lassen zur Anbetung. Wir wollen mit Gott ins Gespräch kommen und ihm sagen, Herr, was soll ich sagen? Dein Wille geschehe, verherrliche deinen Namen. Und aus der Anbetung möge eine Begegnung mit Jesus werden, heute Abend. Der größte Gottesdienst ist der, in dem Menschen eine Begegnung mit Jesus haben. Nicht, wo nur über große Dinge gesprochen wird, sondern wo der große Gott uns nahe tritt. Wo er sich herabneigt, wo man seine Gegenwart verspürt. Und das ist heute Abend. Während alle Häupter geneigt, alle Augen geschlossen sind, wir im stillen Gebet verharren, lasst mich fragen an Christi Stadt, ist jemand hier, der die Versöhnung mit Gott annehmen möchte, der Jesum sehen möchte? Und vergesst es nicht, wer hier an ihm vorübergeht, an dem wird er an jenem Tage vorübergehen. Die Bekanntschaft mit ihm muss hier gemacht werden, heute. So ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Während alle Häupter geneigt und alle Augen geschlossen sind, möchte ich fragen, ob jemand hier ist, der zum Herrn kommen möchte. Hebt kurz die Hand und tut sie wieder runter. Dankeschön, Dankeschön. Danke, danke. Jesus ruft freundlich Verlorene nach Haus. Rufet sie heut. Welch ein Gnadenangebot unseres Gottes für jeden, der kommen möchte. Der Herr ist uns nahe. Er will retten, vergeben, selig machen. Aus Gnaden. Lasst uns noch einmal singen. So.